Einen wunderschönen guten Vormittag, guten Nachmittag, Mahlzeit, Mittag, was auch immer, wo auch immer ihr euch gerade uns anschaut. Hier sind wieder Markus Kotzer, kongenialer Sozialsprecher der Grünen im Nationalrat.
Ja, und links von mir mein hochgeschätzter Kollege Ralf Schallmeiner, seines Zeichens Sprecher für Gesundheit und auch für Menschen mit Behinderung und Pflege.
Und wir beide sind zwei Grüne mit Gong. Wir reden wieder in einem entspannten Setting über das, was sich aktuell so abspielt. Und ihr werdet sich vielleicht fragen, es ist doch schon ein paar Tage her, dass ihr uns das letzte Mal gehört oder gesehen habt. Warum? Weil wir die letzten Wochen und Monate, Monate waren es zum Glück
ziemlich
nicht,
beschäftigt
worden. Aber extrem beschäftigt waren. Mit was eigentlich?
Boah, das ist das, was aktuell massiv aufschlägt, natürlich thematisch. Ja, das Budget.
Ja, genau. Und deshalb hat es jetzt eben leider Gottes auch ein paar Tage, Wochen gedauert, dass ihr wieder was Frisches von uns seht und hört, weil eine konstruktive Opposition, aber auch eine kritische Opposition schaut sich natürlich solche Dinge etwas genauer an. Und ich glaube, Markus,
sehr
du hast das sehr genau angeschaut.
Ja, wir haben es ziemlich genau angeschaut. Ja. Und vielleicht, man muss zu dem Budget und vor allem auch, wie es kommuniziert, jetzt schon ein paar Sachen sagen. Nicht? Es schaut ja nach wie vor so aus, beziehungsweise scheint ja immer noch so zu sein, dass im Mittelpunkt dieses Budgets die Konsolidierung steht. Ja,
erklären Sie uns doch da.
Konsolidieren. Ja, und wir müssen dieses Budgetdefizit zurückfahren und so weiter. Das stimmt doch alles. Ja, nur, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Weil gleichzeitig hat diese Regierung ja, Maßnahmen beschlossen, im Ausmaß von deutlich über 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro angeblich in Zeiten des Sparens, wo wir alle sparen müssen und konsolidieren müssen und sowieso die Grünen schuld sind.
Die ja. Grünen!
3 Milliarden Euro an Maßnahmen beschlossen, die natürlich auch irgendwie gegenfinanziert werden müssen. Drum, die Budgetkonsolidierung, die Budgetsanierung, die ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein kleinerer Teil der Wahrheit sogar. Der andere Teil, ja? Warum das Budget im Augenblick so ausschaut, wie es ist. Warum es so schwierig ist, dieses Budget zu konsolidieren. Und warum auch wahnsinnig viel soziale Ungerechtigkeiten in diesem Budget drinnen sind. Ja, ist letztlich, dass diese über 3 Milliarden Ausgaben auch irgendwie gegenfinanziert werden müssen.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Konsolidieren des Budgets. Ja. Klar. Auf der anderen Seite gibt aber die Regierung nur einmal zusätzlich Geld aus. Ja. Und zwar 3 Milliarden, das ist ja nicht nichts, um eine mir bekannte Sozialministerin zu zitieren. Ja. Das heißt, wie groß ist dann eigentlich die Gesamtsumme? Also das eine ist die Konsolidierungsmaßnahme und das andere ist
Sie reden ja immer von Konsolidierungsbedarf von 5 Milliarden Euro. Ja. Das sind aber nur inklusive der sogenannten Offensivmaßnahmen, die die Regierung mitbeschlossen hat. Aber da kommen dann andere Maßnahmen ja auch noch dazu, ja, die schon im Laufe des Jahres beschlossen worden sind ja, oder im Herbst beschlossen werden, wie beispielsweise das wunderbare Paket Arbeiten im Alter. Mhm. Arbeiten im Alter. Vielleicht kannst du noch erinnern, da geht es darum, dass Menschen, die in Pension sind, Unternehmen was dazu verdienen, künftig keine Steuern mehr zahlen, keine Pensionsversicherungsbeiträge zahlen. Ja? Mhm. Das heißt, die verdienen dann teilweise 6.000 Euro netto mehr als beispielsweise eine Teilzeitbeschäftigte mit zwei Jobs, die genau das Gleiche verdient. Mhm. Ja? Also, ob das so gerecht ist, das sei dahingestellt. Nein, eigentlich sei es nicht dahingestellt. Es ist schlichtweg ungerecht. Ja? Es ist einfach eine Frechheit, weil Einkommen vollkommen unterschiedlich behandelt werden. Und das wird zum Beispiel auch, muss auch irgendwie gegenfinanziert werden und ist in diesem Budget auch schon drinnen, wird aber nicht mehr so besonders laut dahergesagt. 380 Millionen Euro, das muss schon irgendwie finanziert werden.
Also 400 Millionen. Aber jetzt werfen wir da total herum mit Zahlen und dort eine Milliarde, da eine Milliarde. Also man muss sich ja in der Zwischenzeit denken, von was reden die beiden überhaupt? Reden wir doch einmal davon, welche Auswirkungen hat das ganz konkret? Weil ich glaube, das ist ja das, was wirklich interessant ist, weil eine Milliarde greifen, ehrlicherweise, ich verstehe an jeden, der sagt, über was redet sie da eigentlich? Reden wir darüber, was heißt es am Ende des Tages beispielsweise für die Alleinerzieherin, was heißt es am Ende des Tages für eine klassische Familie hier in Österreich?
Wir können es wunderbar festmachen beispielsweise an einer Billerverkäuferin oder muss doch keine Werbung sein, in einem Handelsgeschäft Beschäftigte, ja, die beispielsweise 2.200 Euro verdient, brutto im Monat. Ja. Mhm. Das ist so eher im niedrigeren Einkommenssegment, ja, aber durchaus im Kollektivvertrag so vorgesehen. Ja. Die hat ein Kind beispielsweise, ist alleinerziehend und kommt so schlecht und recht durchs Leben. Ja, die muss schon jeden Euro zwei, dreimal umdrehen, den sie ausgibt, weil die Miete gestiegen ist und die Preise sind gestiegen und das ist so leicht. Ja. So, die hat zum Beispiel bis jetzt keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge gezahlt.
Genau.
Ja, die hat bis jetzt keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge gezahlt. Eingeführt worden ist das im Jahr 2008 im Rahmen einer Steuerreform, ist aber wurscht. Ja. So. Was macht jetzt diese Regierung? Ja. Diese Regierung erhöht jetzt zum Beispiel für diese Niedrigverdienerin die Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Die hat bis jetzt, wie gesagt, null zahlt und künftig zahlt sie ungefähr 50 Euro, ein bisschen sogar drüber, im Monat zusätzlich. Das heißt, das Nettoeinkommen von ihr reduziert sich um 50 Euro. Ja?
Okay.
Übers Jahr gerechnet, mit dem 13., 14. Monatsgehalt, das haben wir uns durchgerechnet, sind es ungefähr um die 750 Euro rum. Das heißt, die verliert im Jahr alleine durch diese Maßnahme 750 Euro. Und das ist für jemanden, der den Euro zwei, dreimal umdrehen muss, ja, schon eine Menge Geld. Das ist aber nicht alles. Dazu kommen ja auch noch, wir erinnern uns aus dem letzten Doppelbudget, Abschaffung vom Klimabonus.
Genau.
Ja, und die Aussetzung beispielsweise von den Familienleistungserhöhungen.
Genau, die Valorisierungen der Familienleistungen, genau, die wir eingeführt haben.
Das sind noch einmal ein paar hundert Euro. Ja? Das heißt, aufsummiert verliert die schon ganz ordentlich. Ja? Und da muss man schon sagen, da ist der soziale Kompass schon ziemlich verloren gegangen, ja, in dieser Koalition.
Weil am Ende des Tages, das heißt also auf gut Deutsch, wenn man das so zusammenfasst, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen.
Überhaupt
das
nicht.
Kommt ja, das kommt ja in unserer Republik leider Gottes immer noch sehr, sehr häufig vor, insbesondere Frauen.
Das betrifft 1,3 Millionen Beschäftigte, die Erhöhung der Arbeitslosenversicherung.
Danke, das war jetzt genau die Zeit,
1,3 Millionen Beschäftigte, ja, das ist nicht nichts, ja, das ist sehr viel. Ja.
Das heißt, 1,3 Millionen Beschäftigte in diesem Land werden durch diese Politik schlechter gestellt. Und jetzt muss man eins schon dazu sagen, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Genauso eine bewusste Entscheidung, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft auch teurer werden, unter Anführungszeichen.
Ja,
ich habe ja immer geglaubt, wir wollen, dass die Leute länger in Beschäftigung sind, dass die Menschen länger in der Arbeit sind, dass sie eben länger zum faktischen Pensionsalter hin eben arbeiten gehen. Aber so wie ich das richtig verstanden habe, ist ja das ganz genau jetzt das Kontrafaktische, nämlich das, wir machen diese Personen teurer. Und was wird dann am Ende des Tages passieren?
Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Also es ist teilweise, diese Regierung fährt eine wahnsinnig widersprüchliche Politik. Ja. Und in Wirklichkeit, die selbstgesteckten Ziele, ja, man kann es nicht anders nennen, diese selbstgesteckten Ziele, die sabotiert sie durch ihre eigenen Maßnahmen, die sie setzt. Ja. Das ist eine Selbstsabotage. Ja. Also was will die Regierung? Die Regierung erklärt uns seit Monaten oder seitdem sie da ist, sagt sie, wir müssen das effektive Pensionsantrittsalter näher an das Gesetzliche heranführen. Was heißt das? Wir wollen, dass die Leute möglichst mit 65 in Pension gehen und nicht erst mit 62-63. Ist ein vollkommen richtiges Ziel.
Legitim,
vollkommen
gescheit. Legitim.
Haben wir auch Maßnahmen gesetzt dorthin. Auch das wollten wir, das ist schon seit Ewigkeiten. Und ist unterstützenswert und ist ja dringend notwendig, um unser Pensionssystem finanzieren zu können.
Genau,
ja? Nur, wie du richtig sagst, ja, da muss ich dafür sorgen, dass die Leute möglichst bis 65 in Beschäftigung bleiben.
Ja, ja, klar.
Da muss ich irgendwie sicherstellen, dass die Leute bis 65 arbeiten können. Dass sie bis 65 Beiträge zahlen ins Pensionssystem und nicht Beiträge praktisch zurückkriegen, beziehungsweise ausgezahlt kriegen, damit das im Lot bleibt. Nur, wunderbare Maßnahme, die sie setzen. Sie senken die Lohnnebenkosten, senken die Beiträge zum FLAF, kostet 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro geht direkt an die Unternehmen.
Mhm. 1,2 Milliarden davon hat die Nina Tomaselli ausgerechnet, bleiben dann als Gewinne bei den großen Unternehmen.
Genau, genau. Und jetzt kommen wir zu den restlichen 800 Millionen, ja, die praktisch gegenfinanziert werden über höhere Lohnnebenkosten. Ja, also man sinkt die Lohnnebenkosten, um die Lohnnebenkosten zu erhöhen. Und zwar genau für eine Gruppe, die du gesagt hast, für die älteren Arbeitnehmer. Ja, weil Arbeitnehmer über 60, die haben bis jetzt keine Familienlastenausgleichsfondsbeiträge zahlen müssen. Ja, das heißt, die hat man eher billiger gemacht für die Unternehmen, damit das eben ein Anreiz ist für ein Unternehmen, dass sie in Beschäftigung bleiben. Jetzt werden die aber teurer gemacht. Ja? Über 60-Jährige, die sind am Arbeitsmarkt eh schon schwer genug gekommen, die eine der höchsten Arbeitslosenzahlen haben in diesen Alterskohorten, ja? Die werden jetzt noch teurer für die Unternehmen. Und nicht nur das, man erhöht ihnen auch, also künftig müssen auch die Arbeitgeber für sie Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen, ab 63. Ja? Mhm. Das heißt, man macht sie zweimal teurer. Ja? Und dann kommt ein dritter Schmäh dazu, ja? Das muss man sich einmal vorstellen. die Eingliederungsbeihilfe vom AMS für ältere Arbeitslose. Mhm, ja? Da geht es quasi darum, dass man eine Art Lohnsubventionierung macht. Ein Unternehmen, das ältere Leute beschäftigt, kriegt vom AMS eine Subvention für den Lohn, für eine gewisse Zeit, bis die integriert sind im Arbeitsmarkt, damit praktisch der Unternehmer sich das anschauen kann, anstellt und sagt, den kalten wir und wie immer. Ja? So. Wichtige Geschichte, wird auch um 100 Millionen gekürzt. Das heißt, jede Menge, ja, Anreizsystemen, die man gemacht hat, Unterstützungssystemen, um ältere Menschen in Beschäftigung zu halten oder zu bringen, werden jetzt sukzessive abgebaut. Ja. Ja, und dann erklärt man uns aber gleichzeitig, das werden wir schon erreichen, dass die Leute bis zum gesetzlichen Pensionsalter arbeiten können. Also vollkommen eine kuriose Maßnahme, ich sage, eine Sabotage.
Aber wenn ich mir jetzt diese zwei Beispiele hernehme, ja. Das eine ist eben das ursprüngliche Beispiel von der Niedrigverdienerin im Handelsbetrieb, ja. Das andere eben von den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann muss man sich ja ernsthaft die Frage stellen, wie ernst meint es diese Regierung mit sich selbst? Wie du erst gesagt hast, eben sie sabotieren sich selber, sie tun genau das Gegenteil dessen. Sie sprechen ja davon, dass eben Frauen Fokus sind, ja, dass man eben Frauenrechte stärken soll und so weiter. Und dann sind es halt in erster Linie die Alleinverdienerinnen, diejenigen, die eh jetzt schon an der Armutsgrenze oftmals leben, die am stärksten belastet werden. Wir reden davon, dass wir das Pensionsantrittsalter, das Faktische, nach oben bringen wollen und gleichzeitig machen wir ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teurer. Ich frage mich ja langsam sicher, wie kommt man auf so, entschuldigt den Ausdruck, wie kommt man auf solche Schnapsideen? Ich weiß es ja nicht. Ich meine, jetzt haben wir einen SPÖ-Finanzminister, eine SPÖ-Sozialministerin, eine gestandene Gewerkschafterin, von der immer gesagt wird, die kann hart verhandeln. Also ich habe ja ein bisschen das Gefühl, wenn ich solche Dinge höre, dass man da die Reibungswärme beim Rüberziehen über den Tisch, dass man die irgendwie mit Nestwärme verwechselt hat und glaubt hat, wir sind ja eh alle gut miteinander.
Also ehrlich gesagt, nachvollziehbar und verständlich, ja,
ist das nicht.
Ist das in Wirklichkeit nicht. Ja. Vor allem, weil sie nämlich auch sich dann auch teilweise in totaler widersprüchliche Argumentation einbegeben, um das zu legitimieren, was da tun. Ja. Sie sagen, naja, dass man praktisch bei den älteren Arbeitnehmern, dass man die jetzt teurer macht, das ist kein Problem, weil das waren eh nur Mitnahmeeffekte. Das heißt, die Unternehmen hätten die sowieso beschäftigt, wurscht, ob die jetzt Familienlastenausgleichsfonds Beiträge, also Lohnnebenkosten höhere zahlen oder nicht. Ist ja vollkommen wurscht. Aber lustigerweise, wenn man für alle die Lohnnebenkosten sieht, na dann haben wir schon Beschäftigungseffekte, da haben wir keine Mitnahmeeffekte. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, hat man jetzt nur reine Mitnahmeeffekte oder gibt es Beschäftigungseffekte? Und warum gibt es die, wenn man die Lohnnebenkosten insgesamt sinkt? Schon, aber wenn man sie nur für die Alten senkt, da gibt es das auf einmal nicht. Also das ist schon sehr widersprüchlich. Und ich meine, du merkst halt einfach, da sind drei Parteien koalierende miteinander, ja, die höchst unterschiedliche Zugänge zur Politik haben, ja, höchst unterschiedliche Ideologien haben. Wir kennen ja die ÖVP ja bestens aus unserer Zeit. Die ÖVP war es immer wurscht, Geld außer, wenn es für ihr Klientel ist. Nicht? Gespart wird immer bei den anderen, gespart wird bei den Arbeitslosen, gespart wird bei der Sozialhilfe, gespart wird bei den Armen. Ja. Dann haben wir NEOS, denen im Prinzip das auch alles vollkommen wurscht ist. Die wollen vom Lohnnebenkosten senken, die wollen vom Abgaben senken. Ja,
auch ganz, ganz klassisch um Klientelpolitik. Klassische Klientelpolitik. Weil bei den Liberalen geht es immer nur darum, dass diejenigen, die das meiste so Geld haben, auch weiterhin das meiste so Geld behalten. Genau, genau. Ja, um nichts anderes geht es da.
Und bei der Sozialdemokratie hast du den Eindruck, die stehen hilflos dagegen, daneben, ja, wissen nicht so recht, was tun und was mir schon fällt ist, die halten meiner Meinung nach zu wenig dagegen. Ich meine, wenn wir denen allen nachgegeben hätten, was die Schwarzen haben wollten, da hat man schön ausschauen. Da hat man nur schöner ausschauen, als wir jetzt ausschauen. Da war nämlich die Budgetdefizit noch deutlich höher, ja, da war der Sozialstaat schon viel früher abgebaut worden, ja. Also was die teilweise von uns wollten, das ist schon heftig. Und da ehrlich gesagt, da warte man schon ein bisschen mehr Kampfesgeist
aber
und Kampfes.
Du hast ja gesagt, das ist die Mut von der SPÖ. Das ist jetzt die Arbeitsmarktreform, die ÖVP immer von uns haben wollte, wir immer dagegen gehalten haben, weil wir immer gesagt haben, das ist ja widersprüchlich, das macht ja alles keinen Sinn, das kostet am Ende des Tages ja nur Geld und hat niemand was davon, außer halt ein paar Unternehmen in Österreich und nicht einmal die wirklich.
Bei manchen Sachen hat man echt so den Eindruck, dass es genauso ist. Ja.
Aber die SPÖ geht da einfach mit.
Ja, das ist wirklich ein Gefret, was zum Glück verhindert worden ist, ja, und das war ja hätte dann fast den Boden ausgeschlagen, wenn dann wirklich auch nur die Notstand des Pateneinkommen auf die Notstandshilfe angerechnet worden wäre. War ja auch im Gespräch. So ist es ja nicht. Ja?
Das wäre vor allem für chronisch kranke MECFS, Patientinnen, Patienten, Long-Covid etc. Also die haben alle miteinander wirklich schon gefürchtet. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich da bei mir in den vergangenen Wochen und Monaten auch gemeldet haben und meine, für uns war natürlich klar, wir würden da dagegen halten, aber am Ende des Tages gibt es ja der Regierungsmehrheit, ja. Umso besser, dass man die Geschichte zumindest vom Tisch braucht.
Ja,
das war... weil das wäre, ehrlicherweise, das wäre sozialpolitischer Wahnsinn gewesen. Das wäre
auch ein
Verarmungsprogramm, nur zusätzlich gewesen on top. Ja.
Das war eine der großen frauenpolitischen Errungenschaften der letzten Jahre, wenn du so sagen willst, dass man ähnlich... Weil natürlich trifft das vor allem Frauen, wen ja sonst, ja, dass ähnlich Frauen ihre Versicherungsleistung bekommen, die ihnen zusteht, und nicht das Einkommen von ihrem Mann angerechnet wird und sie aufgrund dessen die Versicherungsleistung verlieren, die Notstandshilfe, und dann noch stärker abhängig sein. Also vollkommen, vollkommen absurd. Aber also, was Lustiges muss ich auch noch erzählen, ja, wenn wir zuerst gesagt haben, soziales Lot, Gleichgewicht oder nicht, ja. Die Bundesregierung gibt ja auch quasi, sagt, wir erhöhen aber gleichzeitig jede Höchstbeitragsgrundlage, ist für die ja auch interessant, nicht? Krankenkassen und so weiter, natürlich. Das ist quasi auch der Beitrag der Gutverdiener, Niedrigverdiener, die zahlen halt leider. Der Sozialminister, der Finanzminister sagt ja selber, wenn er verteilungspolitisch ist, ist nicht okay, was soll ich tun? Ja, zahlen höhere Beiträge.
Und die, was soll ich tun, ist die beste Frage. Was soll ich tun?
Ich sage jetzt so,
Politik
und dafür machen wir halt, dann erhöhen wir die Höchstbeitragsgrundlage für die Topverdiener. Ja? Nur das Lustige ist, was haben wir gesagt, was kostet das im Jahr? Haben wir gesagt, 750 Euro, gell? Die bei 2.200 Euro ist. Ja? Ist bei allen nicht gleich, aber 750 Euro.
Circa, ja.
Derjenige, der Spitzenverdiener, der 8.000, 9.000 Euro verdient im Monat, brutto, und dem die Höchstbeitragsgrundlage erhöht, was kostet das dem im Jahr?
Sag's mir.
320 Euro. Also das heißt, die Niedrigverdienerin zahlt mehr als doppelt so viel wie der Topverdiener. Das nennt man dann
soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit à la Matterbauer und Schumann. Großartig, ich gratuliere ganz herzlich. Jetzt Pilz und Vinylzheim.
Na Wahnsinn!
Du spann mich nicht auf die Folter. Du
ich
hast
spann mich
schon auf die Folter gespannt.
Ich habe dich total auf die Folter gespannt. Ja, ich habe euch was Wunderschönes mitgebracht. Ja. Das da, und ist zur Jahreszeit auch passend, ist ein Speisetäubling. Ja?
Okay.
Die kommen jetzt schon langsam. Also, wenn es nicht zu trocken ist, wird es eh nicht gescheit zu bringen, Anfang da, vielleicht geht es eh schon aus. Das ist der Speisetäubling, der erscheint jetzt schön langsam in unseren Wäldern. Der hat also einen weißen Stamm, ganz weiße Lamellen, ist ein bisschen brüchig und hat diese wunderschöne, leicht auch ins Violette gehende rote Kappe. Ja, ist ein wunderbarer, knackiger Pilz. Ja, den kann man sogar roh essen. Ja, ich esse lieber nicht unbedingt roh. Ja, ich habe lieber, also kann man aufs Salat aufschneiden oder so. Ich mache ihn am liebsten eh in einem, mit Nudeln gemeinsam oder so in Art. Ist ein fantastischer Speisepilz, schmeckt sehr gut, ja. Kann allerdings auch leicht mit dem Speitäubling verwechselt werden. Speitäubling, der Name sagt schon recht viel. Der ist so scharf, der spuckst sofort aus. Ja. Der hat eine andere rötliche Färbung, der ist meistens so greller rot. Und vor allem die Geschmacksprobe macht sicher. Man kann, wie gesagt, nachdem man ihn roh essen kann, kann man ein ruhiger Stickel vom Täubling kosten. Ja. Wenn er schön nussig, süß, fein schmeckt, ja, ist es ein Speisetäubling. Wenn er anders schmeckt, weiß man sofort, dass es ein Speisetäubling ist. Spuckt man aus. Und so kann man das mehr oder weniger am besten unterscheiden. Wirklich ein sehr empfehlenswerter Pilz, kommt relativ häufig vor, ist halt leider auch sehr oft intensiver von Schnecken befallen, muss man ehrlich sagen. Drum, das ist schon
weil
ein sehr
nussig,
wunderschönes.
Auch die Schnecken mögen sowas.
Auch die Schnecke an und für sich hat einen guten Pilz ganz gerne und schätzt sich schon sehr. Aber lieber Ralf, also hast du nur mitgebracht für ein Platterl heute?
Ich habe da eine wunderbare Platte mitgebracht, und zwar die großartigen Depeche Mode.
Ja.
Ja. Für Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, der etwas dunkleren Musik manchmal auch.
Yeah.
Die waren die waren gemeinsam auf Tour und haben dann ihr Konzert oder die Konzerte, muss man ja sagen, in Mexico City dann zu einer Live-Platte verwurstet, nämlich zu einem Memento Mori, passend, Mexiko. Ist ein großartiges Live-Album. Wahnsinnig intensiv, ganz stark genommen, ganz klassisch. Personal Jesus, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again. Also alles ganz, ganz großartige Nummern, die da Dave Gahan und Martin Gore von sich geben, gemeinsam mit einer wunderbaren Liveband, die sie da eben dafür engagiert haben. Es ist ja leider so, dass ja nur mehr noch die beiden übrig sind bei Depeche Mode. Aber für jemanden, der wirklich ein intensives, tanzbares Album hören möchte, der auch ein bisschen dunklere, ruhigere Nummern gerne hat, das ist eine absolute Empfehlung. Ich persönlich habe ja selber sehr lange gebraucht, mit Depeche Mode warm zu werden, wie es so schön heißt. Früher war ja das nicht so meine Musik, aber irgendwann habe ich es dann doch sehr zu schätzen gelernt und ich kann es jedem und jeder nur empfehlen. Horchen Sie mehr Depeche Mode.
Hören Sie sich das an,
nicht? Genau, hören Sie sich das an. Ja.
Jetzt haben wir viel über Budgetkonsolidierung geredet. Ja. Es ist jetzt ein bisschen was ja im Bereich Gesundheitspolitik unter Anführungszeichen ja weitergegangen. Ja, und auch ein kleines Tippchen. Wie wissen das jetzt da mit diesen Beurteilungen da, Gesundheitsbeurteilungen, BVA und so weiter, die so groß aufgegangen sind, explodiert sind da, die Arbeiterkammer Oberösterreich hat da damals was gemacht gehabt dazu und gesagt gehabt, ja, diese Untersuchungen sind mehr oder weniger streckenweise nahe der Menschenverachtung, ja, und man weiß nicht so recht, wie die zu einem Urteil kommen. Was ist denn da jetzt passiert? Was ist denn unsere Position eigentlich dazu?
Es ist etwas passiert, man glaubt es gar nicht, und zwar wurde einstimmig im Nationalrat beschlossen, dass in Zukunft eine Begleitperson mitgehen darf zu diesen Begutachtungen.
Ja.
Das ist nicht nichts, zugegeben, aber es ist halt auch nicht mehr als das Minimum. Weil wer sich diese ganze Begutachtungsarie genauer anschaut, wer sich vor allem diese Studie, die Foresight-Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich ganz genau durchlässt, wird feststellen, dass die Frage, wie mit Menschen umgegangen wird, zwar wichtig ist, zentral ist, aber nicht das Einzige in dem ganzen Ding drin war, sondern eben ein Aspekt von vielen.
Ja, ja, ja.
Das heißt, wir haben jetzt einmal beschlossen, es dürfen in Zukunft eben Begleitpersonen mitgehen. Das wird ein bisschen auch dafür sorgen, wie soll man sagen, dass man zusätzliche Instanz hat, dass man sich auch ein bisschen leichter tut. Für manche Menschen ist ja das wirklich eine extreme Anspannung. Natürlich, und wenn du dann da alleine drinnen stehst, an Orts gegenüber, ich verstehe das. Ja. Für viele Menschen ist das auch wichtig, das ist gut so, haben wir auch gerne unterstützt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Rest ist nicht angegriffen worden. Wir haben immer noch keine objektiven Kriterien für die Gutachterinnen und Gutachter. Wir haben immer noch nicht sichergestellt, dass die Qualitätssicherung für die dementsprechend ausschaut in Zukunft. Ja. Wir haben auch nicht sichergestellt, dass der direkte Zugriff der Sozialversicherungseinrichtungen wie beispielsweise der PVA auf die Gutachterinnen und Gutachter eben abgeschnitten wird. Weil wir glauben da schon sehr wohl zu erkennen, dass es hier offenkundig ein, ja, nennen wir es einmal, ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Auch die Frage der Wissenschaftlichkeit. Mhm. Wenn du hörst, dass ME-CFS-Patientinnen und Patienten mit so einem Packen Unterlagen hingehen zur Begutachtung und der Gutachter schiebt es beiseite und sagt, das interessiert mich alles nicht, und aber dann nicht einmal bereit ist, die wissenschaftlichen Konsenskriterien zur Diagnose von ME-CFS heranzuziehen, dann muss ich sagen, okay, das geht sich halt alles nicht aus. Also das alles ist nicht erledigt. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, die Regierung, insbesondere die Sozialministerin, möchte sich halt mit diesem Beschluss, der wichtig war, drüber hinweg retten oder so ein bisschen hinweg schummeln. Aber es braucht halt deutlich mehr, da lassen wir auch nicht locker. Zweites Thema, wir haben erst über die ganze Konsolidierung des Budgets gesprochen. Ja, ja. Es gibt natürlich auch noch andere Budgets, die konsolidiert werden sollen, nämlich die der Sozialversicherungen. Das haben wir auf der einen Seite heuer im März heimlich still und leise oder Ende Februar, Anfang März, heimlich still und leise Verschlechterungen bei der ÖGK gehabt, die eben Geld einsparen sollen, ca. 34 Milliarden Euro. Ja, ja. War groß in den Medien, weil wir es aufgebracht haben, weil die ÖGK wirklich versucht hat, mit einer wir sagen es euch nicht, sondern es ist heute halt ab morgen gültig Aktion.
Ja, aber jetzt ist ja schon wieder so eine Nacht- und Nebelaktion in einer Kasse, gell?
Ja, genau. Aber jetzt haben wir die zweite Nacht- und Nebelaktion, nämlich mit Anfang Juni hat dann die BVAEB, das ist die Kasse der Beamtinnen, Beamten, der Eisenbahnerinnen, Eisenbahner und der Bergbaubeschäftigten, also der im Bergbau Beschäftigten, hat genau das Gleiche gemacht. Und zwar haben die von heute, nein, nicht einmal eine Woche.
Am Wochenende, oder?
Am 29. Mai haben sie im Endeffekt öffentlich gemacht, in einem Vierzeiler auf ihrer Homepage. Übrigens, ab 1. Juni ist der Selbstbehalt nicht mehr 10%, sondern 20%. Das heißt, 29. Mai, ich glaube, es war sogar später Nachmittag, also eigentlich zählt dann der Tag schon immer, weil es ist nur der Freitag, dann haben wir den 30., den 31. und der 1. Juni ist ein Montag gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, am Freitag, am Nachmittag sagen wir, hey, wir verdoppeln eure Selbstbehalte ab Montag. Wer hat das Ganze unterschrieben, damit es gültig wird?
Die Frau Ministerin.
Genau. Was sagt die Frau Ministerin? Ich kann ja nichts machen, das ist die Selbstverwaltung und da können wir uns nicht einmischen und na und so schlimm und na und was soll ich denn tun? Liebe Frau Ministerin, man könnte sich auch mit der Sozialversicherung an einen Tisch setzen und sagen, bevor ich euch das unterschreibe, will ich einmal sicherstellen, dass ihr alles andere, was notwendig ist, euch angeschaut habt. Ich möchte davor einmal wissen, habt ihr geschaut, ob in der Struktur alles passt? Habt ihr geschaut, ob wirklich beispielsweise alle Gebäude und so weiter und so fort, ob das alles effizient ist, ob das alles gescheit ist, ob man da wirklich überall Geld einsteckt? Ich weiß es nicht, aber sowas kann man doch anständig im Vorhinein machen. Oder man geht halt her wie die Frau Sozialministerin und sagt, ja, es tut mir recht leid, ich unterschreibe euch das.
Ja, aber was soll man sagen zum Sozialministerium und der Frau Sozialministerin?
Das ist Wahnsinn.
Ja, ich habe ja... Erinnerst du dich da letztes Jahr, Armutsfonds?
Ja, ja, genau. Ja? Ah, ja, genau, da war ja auch noch
Armutsfonds,
was.
Armutsfonds. Ja, letztes Jahr hat die Bundesregierung einen Armutsfonds, einen Fonds zum Kampf gegen die Armutsgefährdung eingerichtet. Daraus sollten innovative Projekte,
genau.
Sozialprojekte finanziert werden. Super Idee, gut, ja, ja. Spitze. Da haben wir geschaut, wie viel Geld ist da drinnen? Null.
Ah ja, das war der damals, Fonds, das damals, war der Fonds, damals nicht, der kein Geld der, hatte.
Der ist nicht aus dem Budget finanziert worden, sondern da ist ausdrücklich drin gestanden, der soll finanziert werden aus Erbschaften, aus Schenkungen, aus Zuwendungen, aus Zinserträgen, die da drinnen von dem Vermögen des Unternehmens und so weiter und so fort. Jetzt habe ich schon gedacht, Entschuldigung, Frau Ministerin, das wird nie im Leben funktionieren. Ja? Ich meine, erstens einmal ist es sicher nicht der Job der Bundesregierung, mit Caritas, Diakonie, Volkshilfe und anderen sozialen NGOs in Konkurrenz zu treten um Erbschaften, um Schenkungen, um Spenden, um was weiß ich was. Ja? Und das Zweite ist, wer bitte soll denn der Bundesregierung die Steuern einnehmen kann, ja? Die Steuern einnimmt und mit den öffentlichen Mitteln dann was anfängt, ja? Wer soll denn einer Bundesregierung bitte ein Geld spenden für einen Armutsfonds, der dort ist, wo die dann gar nichts mitzumreden haben und was weiß ich was alles. Ja, die hat gesagt, nein, kein Problem, das wird schon funktionieren, wird schon funktionieren. Wir haben jetzt ein Jahr später eine parlamentarische Anfrage gestellt. Und was glaubst du, wie viele Euro drinnen sind?
Zero!
Zero! Ja, siehe da, das, was man hätte wissen können, das, was man hätte wissen müssen, das, was wir eh immer gesagt haben, so wird es nichts, hat sich dann letztlich auch erfüllt. Natürlich, es hat weder Erbschaften gegeben, noch hat es Schenkungen gegeben, noch hat es Zuwendungen gegeben. Dieser Armutsbekämpfungsfonds ist schlichtweg leer. Leer. Nichts drinnen. Ja, jetzt zum Glück, ja, jetzt zum Glück kommen endlich auch die öffentlichen Mittel rein. Ja, man stockt ihn einmal mit 10 Millionen Euro auf, in den nächsten Jahren sollen es 30 Millionen Euro werden, damit der endlich einmal zum Arbeiten anfangen kann, nur man hat ein Jahr auf gut Deutsch verschissen.
Ja, ansonsten, wir werden uns die nächsten Wochen und Monate ausgiebigst, nein, nicht die Wochen und Monate, wir werden uns die nächsten Wochen ausgiebigst mit dem Budget beschäftigen, mit den Auswirkungen. Wir werden zum Beispiel versuchen herauszufinden, ob in diesem Budget das Referenzzentrum für MECFS weiterhin finanziert wird oder nicht. Es schaut nämlich momentan nicht so aus, als ob sie diese Finanzierung fortsetzen würden. Wir werden uns auch generell ein paar Dinge anschauen müssen.
Ja.
Wir werden aber auch einen genaueren Blick noch auf die diversen Postenbesetzungen im Sozialministerium werfen, weil da gibt es auch ein paar so Unwägbarkeiten, wo wir gerade ein bisschen am Fuhrwerken sind. Glaubt mir, es wird uns nicht langweilig. Und ansonsten, wir sehen uns und hören uns das nächste Mal, wenn wir dann vielleicht schon sagen können, dieses Budget ist wirklich schlecht. Aber das werden wir dann noch sehen.